Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
So, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Debug the Future, Data-Driven Business mit Mensch und Maschine. Mein Name ist Frauke und wie immer sitze ich hier mit meinem Kollegen Andreas. Andreas, wie geht's dir im schönen Frühjahr mit viel Sonne und wenig Regen?
Ja, tatsächlich genauso, wie du es gerade beschreibst, und hallo auch von mir in die Runde. Ich war tatsächlich im Urlaub gewesen, habe viel Sonne getankt, ja, und jetzt komme ich zurück und auch hier ist der Sommer angekommen. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen. Und auch auf der beruflichen Seite ist es wieder ganz spannend, weil jetzt ist ja auch wieder im Frühling große Konferenz- und Eventsaison. Da freue ich mich auch drauf. Also es wird viel los sein. Tatsächlich nächste Woche auch die Data Masterclass wieder, die ansteht wie jedes Jahr in Berlin. Und von daher, ja, alles bestens. Wie ist es bei dir, Frauke?
Bei mir ist auch alles super. Genau, ich habe jetzt tatsächlich mal den Regen, den wir ein bisschen hatten, genossen, dass wir mal hier die Natur sich erholen kann. Aber jetzt geht es ja schon wieder weiter mit Sonne. Ich bin die nächsten Tage in Berlin, wo ich mich auch drauf freue. Und genau, also ähnlich wie du, viel los. Tatsächlich auch, finde ich, thematisch wieder total spannend. Da werden wir gleich ja auch nochmal gemeinsam mit Nadim zu sprechen, weil extrem viel auch in der KI-Welt wieder in Bewegung ist. Also sowohl auf der einen als auch der anderen Seite bleibt vieles in Bewegung.
Genau, aber bevor wir zur heutigen Folge kommen, lass uns doch nochmal ganz kurz zurückschauen auf die letzte Folge. Da hatten wir Kim Kordel von der Swiss Post bei uns zu Gast und haben mit ihr über den Faktor Mensch, insbesondere im Kontext von Daten- und KI-Transformationsinitiativen gesprochen. Und es ging ja sehr stark auch um die Dezentralisierung der Datenkompetenz. Also wie schafft man es dann auch erfolgreich, die Anwender in den Fachbereichen abzuholen, einzubinden und zu befähigen, mit Daten und KI zu arbeiten, um letztlich auch ihre eigenen Geschäftsprozesse und Produkte zu verbessern und das Ganze aber eben so zu gestalten, dass man trotzdem noch Synergieeffekte irgendwo zwischen den einzelnen Domains realisiert. Da hat sie ihre Lessons learned und Best Practices mit uns geteilt, fand ich ganz spannend. Und wer das noch verpasst hat, hört doch in die Folge auf jeden Fall auch nochmal rein im Nachgang. Und ja, auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns, Nadim von Heidebrand, Gründer und CEO von Mindfuel, mit dem wir heute über die Themen Datenprodukte und insbesondere auch das Datenproduktportfolio sprechen möchten. Ja, und im Kern steht eben die Frage, wie kann ich dieses Portfolio effektiv steuern, um den geschäftlichen Wertbeitrag der Datenprodukte dann zu maximieren und letztlich aber auch zu bemessen und ihn kommunizieren zu können an die Fachbereiche. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Nadim. Wir freuen uns, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hi Frauke, hi Andreas. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Mir geht's gut. Ich kann mich nur anschließen. In München ist zumindest heute wechselhaftes Wetter, aber auch wir hatten schon einen sehr, sehr guten Frühlingsstart, würde ich mal sagen. Aber mir geht's super. Wie geht's euch?
Ja, soweit auch so gut. Und ich weiß, wir haben ja ein gemeinsames Hobby, Nadim. Wir sind ja beides Läufer. Ich glaube, du noch so ein bisschen mehr auf der Langstrecke als ich. Aber für mich, habe ich mir jetzt fest vorgenommen, geht die Laufsaison jetzt wieder los, ja, im verstärkten Programm. Aber ich wette, du hast schon gut Kilometer Vorsprung mir gegenüber, ja?
Ja, also wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen Kilometer schon mehr gemacht als du. Das mag gut sein. Genau, ich laufe natürlich fleißig, wie all die Jahre zuvor auch schon. Und letzte Woche war ich an einem auch durchwachsenen und dann regnerischen Sonntagvormittag beim Salzburg-Marathon. Mhm. Bin da den Halbmarathon gelaufen. Es macht immer natürlich großen Spaß, tut hinten raus aber trotzdem immer weh. Also jeder, der viel und oft läuft, kennt das Gefühl von Langstreckenwettkämpfen oder in dem Fall der Mittelstrecke. Genau, und der ist aber mir ganz gut gelungen. Und dann habe ich jetzt letzte Woche nach dem Marathon dann ein bisschen Pause gemacht. Aber diese Woche steht wieder einiges auf dem Trainingsplan, an dem ich mich ja neben meinem Arbeitsplan auch noch fleißig halten darf.
Super. Ja, und ich meine, auch geschäftlich ist bei dir ja immer viel los. Ich glaube, du bist viel auf Reisen. Ja, kannst du uns natürlich auch gleich gerne nochmal so ein bisschen berichten, was da alles los ist. Aber lass uns doch mal einsteigen mit einer kurzen Intro auch zu deiner Person, deinen persönlichen Werdegang und letztlich natürlich auch Mindfuel. Ja, wie kam es zu Mindfuel, zu der Gründung dann eben auch? Aber vielleicht der Reihe nach, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wo ging es für dich los in dem Themenfeld Data und AI?
Ja, also erstmal nochmal schön, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung heute. Ich bin Nadim von Heidebrand. Ich bin lebend in München und 37 Jahre alt. Und mein Hintergrund war schon immer im Bereich Daten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe Wirtschaftsinformatik an der TU in München studiert, Schwerpunkt mathematische Optimierung. Mein erstes Projekt an der Uni war die Optimierung eines Krankenhauses, um da mit einer Optimierungsfunktion den wirtschaftlichen Beitrag des Krankenhauses zu berechnen und dann zu optimieren. lustigerweise habe ich das irgendwie vor über 10 Jahren in meiner Masterarbeit dann auch weiterverfolgt. Und während Covid kam das Thema dann hoch. Also während Covid war plötzlich meine Masterarbeit oder auch der Doktorand, der quasi dann meine Masterarbeit auch weiterverarbeitet hat, der war dann plötzlich hoch im Kurs. So ging es aber bei mir auf jeden Fall mal mit dem Thema Data and Analytics los, über den Fachbereich Operations Research, wenn du so willst, also OER. Und dann bin ich nach dem Studium in die Beratung gegangen, habe ganz klassisch eine Beraterkarriere hingelegt, wenn man so will, auf Projekten hands-on angefangen als Associate, wenn man das so möchte, dann fleißig nach oben entwickelt, bin dann irgendwann Teamlead für den Bereich Data Science geworden und habe bei unterschiedlichsten Konzernen, schwerpunktmäßig in der Automobilindustrie, Use Cases umgesetzt, also so ganz klassische Data Science Use Cases, wie man sie so zwischen 2010 und 2020 irgendwie gemacht hat. Also ich glaube, jeder von euch kennt das aus seiner Karriere, ne? Use Cases einsammeln, priorisieren, dann überlegen, was macht man denn da eigentlich? Technische Feasibility, wie sieht die Plattform aus, die Architektur etc. pp. Da war ich ziemlich hands-on unterwegs und dann ist meine Karriere aber stärker in Richtung Datenstrategie geschiftet. Also ich glaube, das kommt dann einfach auch so natürlicherweise, wenn man so eine Beratungskarriere dann ausbaut, dann kriegt man halt immer mehr Verantwortung und dann geht es halt weg vom Hands-on hin Richtung, sagen wir mal, Managementaufgaben. Und mein Schwerpunkt war dann eigentlich Datenstrategie. Ich habe dann angefangen, Operating Models zu designen. Auch der Begriff sollte bei den Zuhörern wahrscheinlich wohl bekannt sein. Target Operating Models für Data and Analytics, End-to-End-Prozesse, Architektur, Roles, Responsibilities, wen muss man eigentlich hiren, wie macht man eigentlich den ganzen Setup, Budgetierung und so weiter und so fort. Das durfte ich dann bei vielen verschiedenen Konzernen in meiner Karriere mal machen. Wurde da auch eigentlich immer ganz gerne an der einen oder anderen Stelle dann auch weiterempfohlen. Und warum erzähle ich das alles so ausführlich? Weil da auch so ein bisschen der Ursprung dann von Mindfuel drin steckt, weil der ein oder andere Executive dann in der Vergangenheit in meiner Karriere schon auch gefragt hat, Heidebrand, jetzt haben wir ein Data Lake aufgebaut oder Hadoop gekauft, damals 2015 oder sonstiges. Also diese Buzzwords, da darf jeder selber sein eigenes Buzzword dann einsetzen an der Stelle. Aber die Frage blieb, was bringt das eigentlich fürs Business? Und wie können wir eigentlich diese Investitionen halt irgendwie auch langfristig, sagen wir mal, justifyen? Und da wurde es dann nicht nur bei mir in der Vergangenheit, sondern glaube ich insgesamt in der Branche relativ dünn, weil das alles immer sehr starke Conviction Cases sind. Also die Antwort auf die Frage, was bringt Data and Analytics, ist immer eigentlich über die Argumentation Fear of Missing Out. Wenn du es nicht tust, fällst du halt zurück und der Wettbewerb überholt dich. Und wenn es nicht der eigene Wettbewerb im Land ist, dann ist es der Wettbewerb aus Übersee, weil dann kommt es entweder aus dem fernen Westen oder aus dem fernen Osten. Und dann muss man sich irgendwie artikulieren und rechtfertigen können. Also Schlagwort, wenn Apple mit dem Auto kommt, was machen wir denn dann eigentlich? Und wie können wir uns dann dagegen aufstellen? Und dann war es halt nicht Apple, sondern Tesla. Aber long story short, die Frage ist halt, welchen Wertbeitrag haben Data Analytics für die Organisation? Und zwar, sagen wir, über den eigentlichen Output hinaus, wenn so ein Use Case gebastelt wird. Und das hat mich gefuchst. Das war quasi der Ursprung meiner Karriere dann oder meines Karriere-Shifts, wenn man so will. Meine Antwort auf die Frage war auch eher dünn oder sehr fluffy. Und ich habe mir aber dann gedacht, okay, also das kann es ja eigentlich auch nicht sein, dass wir irgendwie alle in der gesamten Branche, ihr wie wir oder auch andere Leute, die sich damit beschäftigen, da eigentlich so cooles Zeug machen und das aber immer wieder in den Schubladen landet. Also wie viele POCs und Use Cases und so weiter und so fort dann eigentlich wieder in den Schubladen verschwunden sind, die technologisch aber eigentlich ziemlich cool waren. Da habe ich mir gesagt, da muss man was machen und habe dann ohne irgendeine Lösung im Kopf Mindfuel gegründet. Wirklich nur mit diesem Problem Statement, wie schaffen Data Analytics Leaders und Teams, also unser Fokus lag auch wirklich auf den Data Leaders, also Chief Data Officers, Head of Data, Head of Analytics, bla bla bla. Wie schaffen die es, ihren Wertbeitrag sauber zu erklären? Ich nenne es jetzt mal erklären, da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und habe Mindfuel gegründet, gemeinsam mit meinem Co-Founder Max. Ich sage immer, Max ist der Schlaue von uns beiden. Also Max ist der erfahrene Produktmanager, den es brauchte damals, der einfach verstanden hat, wie man aus Output Outcome generiert. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema für heute vielleicht, wenn wir viel diskutieren, was eigentlich der Unterschied zwischen Output und Outcome. Und Produktmanagement ist einfach eine Kerndisziplin, wenn es darum geht, eigentlich Outcome zu generieren. Und Mindfuel war dann die erste Data Product Management Company in Europa, würde ich sagen. Also es gab zumindest niemanden, der das früher für sich geclaimed hätte als wir. Und deswegen haben wir uns ausschließlich mit dem Thema Data Product Management beschäftigt, darüber dann Mindful ausgebaut, eine Lösung entwickelt. Die Lösung ist heute eine SaaS-Applikation, also eine sogenannte Data Impact Management Plattform, die sehr stark auf Data Product Management basiert. Und wir helfen Data Analytics Teams dabei, genau diesen Wertbeitrag darzustellen. Und das eben aus einer Management-Perspektive. Ich glaube, das ist halt ganz spannend und, glaube ich, auch ein Thema, das aktuell in der aktuellen Zeit halt, glaube ich, schon viele beschäftigt. Zumindest fragen mich viele danach. Wir haben halt Millionen von Investmentbudgets. Wir haben niedrige Zinsumgebungen, in denen man halt mal auch Sachen investieren kann, hinzu, wie können wir eigentlich Kosten optimieren und wie können wir effizienter agieren, das halt für viele Themen sind. Deswegen ist auch der AI-Bereich aktuell so stark in der Nachfrage, weil die Effizienz und Profitabilität durch AI halt hohe Versprechungen mit sich bringt.
Ja, danke für die Zusammenfassung dieser spannenden Reise schon, Nadim. Und ich meine, ihr seid ja mit Mindful dann letztlich auch so ein bisschen mit einem Methodikbaukasten gestartet, wenn man das so sagen darf. Habt dann aber, glaube ich, auch irgendwann gemerkt, das ist dann vielleicht doch nicht genug. Es bedarf dann schon nochmal einer richtigen Softwarelösung. Wann kam so dieser Moment, wo du realisiert hast, ja, jetzt gehe ich eigentlich vom klassischen Storytelling und dem Berater-Frameworks, was ich kenne aus der Vergangenheit, wirklich in Software-Business und baue ein Tool. Und wie weit seid ihr auf der Reise auch? Ich meine, was ist heute wirklich Mindful?
Also ich glaube, was ja viele im Markt nicht so wirklich wissen ist und oder beziehungsweise nur die engen Gefährten wissen, ist, Mindful wurde als SaaS-Company gegründet. Also sowohl in unseren Gründungsstatuten als auch in allem, was wir so in den ersten jetzt fast 5 Jahren so getan haben. Der ganze Case ist als SaaS-Case gebaut. Und ich meine, wir sind ja heute auch VC-gebackt, haben verschiedenste Investoren an Bord. Das würden die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt für den klassischen Consulting-Case machen. Ich glaube nur, warum wir am Anfang halt mit so Baukästen und Frameworks und so gearbeitet haben, ist, weil wir selber eigentlich nicht wussten, wie die Lösung aussieht. Also wir sind halt so ein klassisches Startup, das wirklich nur mit einem Problem-Statement gegründet hat. Wenn du so, keine Ahnung, du hast eine Uni-Ausgründung oder wenn du Lust, du hast schon irgendwo ein MVP und du gründest dann eine Firma, dann startest du oft halt schon mit einer ersten Idee, wie die Lösung aussehen kann. Und unsere Gründung war halt sehr stark auf, ja, vielleicht ein bisschen aus Frust heraus, weil uns das Thema so genutzt hat, wenn ich das so salopp sagen darf, hatten wir eigentlich keine Idee, wie eine nachhaltige, skalierbare Lösung wirklich aussehen kann. Und dann haben wir gesagt, damit wir das besser verstehen, gehen wir jetzt erstmal in den Markt und versuchen mit Kunden quasi R&D zu machen, wenn du so willst. Also du könntest auch diesen ganzen ersten Teil von Mindful für die ersten 3 Jahre als Journey so betrachten, dass das halt bezahlte R&D war, wo wir halt Frameworks entwickelt haben und das mit den Kunden validiert haben und die Kunden davon profitiert haben, dass wir diese Best Practices auch implementiert haben, um zu lernen, wie es geht. Also ich glaube, das Mindful Framework, wenn du es so meinst oder so verstehst, auch die Definition von Datenprodukten, alles, was wir da quasi gelernt haben in der Reise, haben wir mit vielen, 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 vielen Kunden validiert. Also wir Hunderte von Kunden ja auch wirklich interviewt, Discovery gemacht und besser zu verstehen, was hinter Datenprodukten eigentlich stehen kann. Und all diese Learnings sind in unsere eigene Produktdiscovery geflossen. Und daraus hat sich dann stufenweise immer mehr die Software, der Software-Case entwickelt. Das heißt, die Entwicklungen für was heute quasi Delight ist, die liegen bestimmt schon 3 Jahre zurück. Und ich glaube, der Shift dann eben von, nennen wir es mal Professional Services, hin zu Software, der hat sich so stufenweise ergeben und heute sind wir mit Schwerpunkt Software unterwegs. Also ich glaube, jetzt nach 5 Jahren haben wir sicherlich noch Professional Services Bedarfe, die wir bedienen, aber das ist jetzt nicht mehr der Wachstumscase, auf den wir abzielen. Und auch die Vereinbarung mit allen Leuten, die in Mindful, sagen wir mal, investiert sind oder in Mindful glauben, ist auch Software first. Also ich glaube, das darf man jetzt hier heute schon so sagen. Unser Geschäftsjahr ist jetzt zum 1.7. wieder neu aufgelegt oder zum 30.6. endet unser jetziges Geschäftsjahr. Und ich glaube, die neue Strategie dann für den 1.7., die wird nochmal richtig spannend. Da gibt es nochmal einen Knall und da geht es dann Volldampf auf Software. So viel kann ich schon mal verraten.
Okay, dann sind wir gespannt. Ein Thema, was dich aber schon seit einigen Monaten intensiv beschäftigt, also sofern ich da richtig informiert bin, Nadim, ist ja Expansion auch über den deutschen Markt hinaus, ja, insbesondere in Richtung Westen, wie du vorhin so schön gesagt hast, die Himmelsrichtung, ja. Kannst du uns da schon Näheres zu sagen? Also ist das tatsächlich für dich auch so ein bisschen die neue Heimat jetzt?
Neue Heimat wäre vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall eine ganz wichtige Säule in unserer Gesamtstrategie. Man kann sich heute vorstellen, Mindful hat 2 Geschäftsbereiche, 2 Business Units. Die sind auch inhaltlich eigentlich mehr oder minder vollständig voneinander getrennt. Wir haben das Professional Services Geschäft, wo wir quasi unsere, sagen wir mal, Bestandskunden weiterhin noch zum Teil betreuen. Dieser neue 2. Geschäftsbereich Software, der unterliegt ganz anderen Spielregeln. Und das muss man auch ganz anders machen. Also ich habe ja selber auch ganz oft mit Leuten geredet, die gesagt haben, hey, wir machen Professional Services und jetzt haben wir da eine Lösung gebaut und die wollen wir produktisieren und dann machen wir vielleicht ein Produkt raus und dann wird das ganz groß. Also ich wünsche das immer jedem, dass er das macht. Ich glaube nur, also ich habe es am eigenen Leibe erfahren, wie knüppelhart das ist, quasi zwei Geschäftsmodelle hochzuziehen und auch wie wirklich diametral die zueinander stehen. Also Professional Services und B2B SaaS sind erstmal zwei komplett diametrale Geschäftsmodelle. Was hat das jetzt mit USA zu tun? In den USA haben wir versucht, einen Go-to-Market für die SaaS zu explorieren. Und das haben wir quasi über den sogenannten German Accelerator gemacht. Das ist quasi ein Accelerator-Programm von der Bundesregierung. Da haben wir uns drauf beworben. Da gibt es verschiedene Phasen. Und die erste Phase war quasi Market Exploration. Die ging 3 Monate. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Und Ziel dieser Phase ist quasi, wie schaffen es deutsche Startups mit ihrem Geschäftsmodell in den USA Fuß zu fassen? Das heißt, du bist da betreut von Mentoren. Du hast da wirklich knallharte Hausaufgaben, die du jede Woche machen darfst. Das ist halt so ein ganz typischer, sagen wir mal, Incubator-Accelerator-Programm. Also die sind da auch relativ streng in der Auswahl. Und wir haben uns eben mit unserem SaaS-Geschäft für diesen Accelerator beworben, wurden da genommen. Und haben dann eben versucht zu evaluieren, wie könnte jetzt das Thema Data Impact Management in den USA quasi ankommen, wie weit ist auch der amerikanische Markt. Und unsere Hausaufgaben waren da wirklich sehr stark in Richtung, ja, nennen wir es mal Market Readiness. Wie weit ist der Markt für dieses Thema? Sind die weiter als wir in Europa? Welche Go-to-Market Motions brauchst du da dazu? Wie positionierst du das Ganze? Was ist eigentlich das richtige Wording? Ist Value Measurement versus Management versus Impact versus Product Management? Was sind da eigentlich die Begrifflichkeiten, die den amerikanischen Markt so umtreiben? Und ich glaube, die erste Phase ist uns sehr gut gelungen. Deswegen haben wir dann auch entschieden, da weiter zu investieren. Also das Endergebnis Phase 1 war, funktioniert, / es gibt einen Markt. Und jetzt sind wir aktuell in der Phase 2. Also wir haben uns für Phase 2 auch wieder beworben. Die geht jetzt 6 Monate, die läuft seit Februar. Und ich habe jede Woche meine Hausaufgaben, weil das deren Wunsch ist, dass es der CEO macht. Das heißt, das ist auch eine Verpflichtung vom Accelerator. Das kann ich jetzt nicht einfach delegieren an irgendjemanden, sondern die wollen da echt Founder-Attention auf dem Thema haben. Das heißt, ich mache da jede Woche fleißig meine Hausaufgaben, diskutiere quasi verschiedene Markteintrittsstrategien, Wachstumsstrategien, rede mit ganz, ganz vielen Kunden, mache ganz viel Discovery. Und ja, USA ist ein potenziell sehr wichtiger Markt für uns. Und wir lernen da gerade relativ viel und gehen da auch rein in das Thema.
Ja, super spannend. Das bringt mich so ein bisschen auch nochmal zu dem Thema. Wir hatten an einem der ersten Podcast-Folgen in dem Jahr haben Andreas und ich so ein bisschen für die KI-Trends, die wir so sehen, für 2025 geteilt. Du bist jetzt ja auch schon lange in dem Themenfeld unterwegs grundsätzlich. Und jetzt auch nochmal so der Shift Richtung USA. Also so ein bisschen die Frage vielleicht, wie siehst du die aktuellen Entwicklungen von KI? Was erwartest du für die nächsten Jahre? Aber vielleicht jetzt auch nochmal gesprungen auf USA-Europa-Vergleich. Ist das sozusagen, wie schätzt du das ein? Das finde ich ja auch unglaublich spannend, weil da hat ja, also gibt es ja viele Perspektiven drauf. Ich will das mal so zu formulieren.
Ja, total. Und ich glaube, es wäre vermessen zu behaupten, dass ich da die vollumfängliche und abschließende Antwort auf das Thema hätte. Ich kann es dir halt eher aus so einer Startup-Gründer-Perspektive mal berichten und was das für bedeutet, diese KI-Trends. Ich glaube, die Quintessenz aus meinen Beobachtungen ist aktuell, die Amis kochen auch nur mit Wasser. Der Spagat der Maturität in den USA ist nochmal 10-mal größer als in Europa. Weil du hast die ganz krassen, sagen wir mal, Player, die halt quasi weltdominierend sind, Firmenname selbst einzusetzen. Und du hast quasi so ganz klassische amerikanische Midwest-Organisations, die, da fragst du dich, wie weit sind die eigentlich in der Digitalisierung schon? Das Ganze resultiert aus der Tatsache, dass der amerikanische Markt so unendlich groß ist. Also ich glaube, man unterschätzt immer, wie unfassbar groß dieser Markt wirklich ist und wie breit dann einfach die Diversität von Maturitäten, von Erkenntnissen, von Budgets und so weiter und so fort in Summe eigentlich wirklich ist. Also ich glaube, Deutschland mit USA zu vergleichen, der Vergleich würde total hinken. Europa mit USA zu vergleichen, das passt dann schon ein bisschen besser, so von der Marktsize und von der Capability Map her. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann ist Europa nicht so weit hinterher, wenn ich jetzt mal so den durchschnittlichen DAX-Konzern mir anschaue und deren, sagen wir mal, Readiness vor Digitalisierung und deren Maturity Grade in der Beratersprache hinsichtlich Daten und KI, dann würde ich schon behaupten, dass die mit so einem klassischen US-Konzern irgendwie aus den Fortune 500 irgendwie auf Platz 486, dass man da schon mithalten kann. Und ich glaube auch nicht, dass die dann in der Digitalisierung recht viel weiter wären oder auch in dem Kulturschiff, den du in der Organisation brauchst, damit irgendwie da mal 15.000 Leute alle mitmachen, um quasi AI und Digitalisierung voranzutreiben. Der entscheidende Unterschied, und ich meine, das wissen wir alle und der ist auch vollkommen klar, ist halt die Bereitschaft für Investment. Also da halt einfach frühzeitig viel schneller Entscheidungen zu treffen. Da habe ich aber auch ehrlicherweise in dem Accelerator-Programm gelernt, und das sage ich wirklich gelernt und das Learning teile ich auch gern, das ist in Wahrheit ein Kulturthema. Weil wir in Europa, wir evaluieren ganz, ganz lange, also Beispiel Ausschreibungen, wie lange solche Ausschreibungen am Ende des Tages dauert, bis da irgendjemand da mal eine Entscheidung trifft und das Projekt dann wirklich losgeht. Also da können ja schon mal irgendwie 6 bis 12 Monate vergehen. Es gibt natürlich eine Ausschreibungsdeadline in den Unterlagen, aber die juckt in Wahrheit halt keinen, sondern es wird halt die Entscheidung getroffen, wenn sie getroffen wird. Und dann wird aber hinterher nachhaltig investiert. Bei den Amerikanern ist es umgekehrt. Bei den Amerikanern wird vorne ganz schnell entschieden, dann wird da erstmal Geld versenkt und dann, wenn es aber nicht passt, wird sofort abgebrochen. Das heißt, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann wird das Ding halt einfach auf Eis gelegt und abgeblasen. Das heißt, du hast da ganz, ganz viele Sachen, die halt sehr schnell entschieden werden, investiert wird. Und wenn du dann aber nicht lieferst, egal ob dann als Vendor oder als Service Provider oder auch als, keine Ahnung, Institution, dann sagt das amerikanische Unternehmen halt nach 3 Monaten, okay, sorry, hat sich nicht rentiert, Case geht für uns nicht auf, ihr habt nicht bewiesen, dass da ein Proof of Value ist und danke, tschüss. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Kulturthema im Vergleich zu einem Marktthema. Und was die technologischen Trends angeht, ich glaube, ja, da gibt's, das liegt auch wieder an, ehrlicherweise, den Research Capabilities in den USA. Das hat viel mit Universitäten zu tun, das hat mit quasi Bereitschaft an Investitionen in neue Technologien zu tun. Da könnten wir jetzt dann auf allen Ebenen des Tech-Layers anfangen, auch wer da quasi welche Hoheiten besitzt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir Europäer müssen dranbleiben. Wir werden auf der Research-Seite sicherlich eher abgehängt. Das ist ja immer so der Satz, werden wir jetzt abgehängt von USA oder nicht? Ich weiß nicht, ob wir in der Adaption und in der quasi Anwendung und dem Outcome von KI den Amis so weit hinterherliegen oder dem amerikanischen Markt, so weit hinterherhinken, wie alle immer behaupten.
Das Kulturthema, ne, finde ich auch immer ein sehr, sehr spannendes. Das hat man, glaube ich, auch teilweise mit anderen Ländern zum Teil. Da ist einfach sozusagen die Aufnahmefähigkeit von Technologien, von neuen Technologien offener und damit auch die Innovationsbereitschaft, ne? Und sozusagen die Überzeugung, ne, die man hier leisten muss, um Sachen zu tun, umzusetzen, ist also häufig anders, ne? Und oder sehr unterschiedlich. Aber ja, genau. Also ist, glaube ich, auch nochmal ein separates Thema, ne, was man, glaube ich, nochmal diskutieren kann. Vielleicht nochmal so ein bisschen Richtung, weil wir auch nochmal so ein bisschen das KI-Thema auch nochmal beleuchten wollten mit dir zusammen. Wenn du jetzt da drauf guckst, jetzt auch mal so auf die Trends, hat jetzt auch jetzt nach vorne rausgerichtet, aber auch generell hat generative KI-Agentisierung, hat es auch euch, euer Geschäft beeinflusst oder wie beeinflusst euch das sozusagen als Mindfuel?
Uns betrifft es natürlich signifikant in beide Richtungen. Auf der einen Seite, weil unsere Kunden, die unsere Software nutzen, natürlich gerade alle wieder Use Cases einsammeln. So dieses alte Spiel. Wir kennen ja alle diese Trends. Also neue Use Cases braucht das Land, um wieder kreativ zu werden. Und das betrifft natürlich gerade dann die KI-Use Cases im Allgemeinen, die dann auch wieder mit unserer Software halt quasi gemanagt werden können. Aber uns selber betrifft es natürlich auch super krass, der Trend, weil wir natürlich selber auch KI nutzen oder auch implementieren. Also auch wir nutzen, also haben signifikante Anzahl an AI-Features in unserer Plattform. Wir versuchen das natürlich auch sehr outcome-getrieben dann da einzusetzen. Und aktuell haben wir verschiedenste Agents, die unseren Kunden dabei helfen, die Lösungen quasi dann in unserer Software umzusetzen. Heißt, das Thema ist ja für mich eigentlich jeden Tag irgendwie auf der Agenda, weil entweder betrifft es unsere eigene Product Roadmap, um zu sagen, wie können wir GenAI besser einsetzen, wo müssen auch wir über Agentisierung nachdenken, also wo muss eigentlich unsere AI dann auch Entscheidungen vorschlagen zumindest mal oder auch gute Entscheidungsunterstützung sein, also stell dir vor, so als Use Case Priorisierung, wie da vielleicht auch eine AI unterstützen kann, um da die richtigen Use Cases vorzuschlagen und zu priorisieren. Wir haben da verschiedenste Features entlang des ganzen Workflows irgendwie am Laufen. Manchmal sagen wir auch in unseren Slogans, we use AI to manage AI. Also das betrifft uns also vollumfänglich. Und ja, das Thema Agentic, wenn wir da jetzt nicht hinschauen würden, dann glaube ich, wäre das ein strategisch unkluger Schachzug. Und der dritte Punkt ist auch noch, wir nutzen es auch noch in unserer eigenen Softwareentwicklung. Also auch hier als Startup wieder so Claim, wir können uns ja jetzt nicht so viele Headcounts irgendwie leisten. Das heißt, auch wir müssen unsere eigene Produktivität und unsere eigene Effizienz in unserem eigenen Schuppen auch noch mit KI irgendwie fixen. Das heißt also, du kannst dir vorstellen, wie viele KI-Themen eigentlich bei mir auf dem Tisch liegen. In der eigenen Bude, in unserer Software und dann auch noch bei den Kunden. Also mein Leben besteht aus KI.
Wie schön.
Ja, absolut. Also ich will mich gar nicht beschweren. Also ich wollte es ja so.
Ja, dann lass uns doch mal auf unser heutiges Fokusthema zu sprechen kommen, nämlich Daten und KI-Produkte und wie man diese effektiv managt, um den geschäftlichen Mehrwert zu maximieren. Na, Nadim, du hast ja schon viel dieses Value-Thema auch in den Vordergrund gestellt. Bevor wir aber da in die Methode reinspringen, wie genau ich den Wert bemesse und kommuniziere und so weiter, lass uns doch vielleicht nochmal eine Terminologie auch vorerklären. Daten und KI-Produkte. Ja, was ist für dich, Nadim, ein Daten- und ein KI-Produkt?
Für mich ist ein Datenprodukt jede Art von Anwendung oder technische Lösung, die auf Basis von Daten basiert und konsumiert werden kann. Also ich glaube, dass der Produktbegriff ist das Wichtige an der Stelle. Ein Produkt definiert ja quasi oder definiert sich darüber, dass es einen Konsumenten gibt, der das Produkt auch nutzen kann und dadurch ein Mehrwert entsteht. Und auf Basis von Daten kann man halt sehr viele Produkte bauen. Und dann gibt es verschiedenste Kategorien, glaube ich, an sogenannten Daten- und KI-Produkten, die auch in anderen Umgebungen schon mehrfach definiert worden sind. Data as a Product zum Beispiel im Data Mesh-Kontext, dass man sagt, halt irgendwie ein aufbereitetes Consumer-Aligned Datenset, das quasi verwendet werden kann, ist, glaube ich, so, was ich als Data Asset bezeichnen würde. Einfach Daten als solches, die halt direkt verwendet werden können. Und dann gibt es halt die darauf aufsetzenden Produkte, die man auf Basis von Daten oder auf solchen Data Assets dann noch bauen kann. Da fallen dann die Kategorien Dashboard, Models, Reports, so in eine zweite Kategorie, die würde ich als Analytics Products bezeichnen. Und wenn du halt auf Basis dieser Analytics Products dann eben auch noch Advanced Analytics Lösungen entwickelst, dann kommst du halt in den Bereich KI-Produkte. Und das ist für mich so ein hierarchischer Aufbau. Also ganz unten habe ich eigentlich immer die Data Assets, dann die Analytics Products, /KI-Produkte, je nachdem, welche Technologie dann da verwendet wird. Und so würde ich dann quasi das Ganze erstmal kategorisieren in zwei verschiedene Hauptkategorien.
Mhm. Ja, das beschreibt ja ganz schön auch schon die verschiedenen Schichten von einem Daten- und KI-Produktportfolio. Wenn wir dann auf den Punkt geschäftlichen Mehrwert maximieren kommen, ist es ja so, dass ja typischerweise die großen Unternehmen, wie du eben auch schon gesagt hast, alle ihre Use-Case-Listen haben und so weiter. Und je näher man irgendwo am Geschäftsprozess dran ist oder an einer geschäftlichen Entscheidung, umso leichter fällt es da meistens auch zu sagen, warum ist das jetzt gut fürs Geschäft? Ja, also wo spare ich was, wo verdiene ich mehr dadurch und so weiter? Wenn wir jetzt auf diese ganz klassischen Datenprodukte gehen, Data Assets, wie du sie genannt hast, am Boden der Pyramide, da fällt es ja häufig ein bisschen schwieriger dann auch zu sagen, warum es Sinn macht, da rein zu investieren und was es dann dem Geschäft bringt. Wie gehst du mit der Frage um?
Also ich glaube, es ist halt ganz wichtig, also wir sollten halt Daten niemals nur aus Datenzweck heraus tun. Also es muss halt immer einen größeren oder einen höheren Sinn geben, warum man ein Datenprodukt bauen sollte. Dieser Sinn kommt halt typischerweise aus den Use Cases oder sie kommen eigentlich aus den Problem Statements, die in den Use Cases verankert sind. Also ein Fachbereich hat ein Problem, der formuliert sein Problem, das Problem wird in den Lösungsansatz übersetzt. Das ist ja das, was man im Use Case Management dann eigentlich so schön macht. Und dann muss man sich überlegen, wie sieht denn eigentlich jetzt eine Lösungsentwicklung für dieses Problem aus? Und ich glaube, die Use Cases am Ende mit den Datenprodukten und mit den Assets irgendwie in Einklang zu bringen und das vielleicht sogar in Abhängigkeit zu setzen, welcher Use Case konsumiert eigentlich welches Produkt und in welches Produkt fließt eigentlich welches Asset und das quasi in einer gesamteinheitlichen Sicht zu haben, so versuche ich zumindest das Why von Datenprodukten irgendwie darzustellen. Also warum man Datenprodukte braucht und wie man Assets entwickelt. Ich meine, das ist ja was wir in den letzten Jahren immer sehr, sehr stark versucht haben, noch transparenter und noch klarer zu researchen, sage ich jetzt mal. wie solche Lösungen aussehen können. Aber am Ende geht es um die Verbindung zwischen Use-Case-Portfolio und Datenproduktportfolio.
Und ich glaube, genau dieses Aufzeigen der Abhängigkeiten, aber dann auch aktives Management von Dependencies ja letztlich. Ne? Also wenn du das eine haben möchtest, brauchst du auch das andere und wir entwickeln es irgendwo in Paketen, die sich dann gegenseitig enablen und so weiter. Das ist ja auch wirklich eine der Kernkompetenzen eines guten Portfolio-Managers, oder? Also nicht nur im Einzelnen zu entscheiden, sondern die Verbindung zu sehen und irgendwo ein Investitionspaket zu schnüren, wo gewisse Dinge sich gegenseitig befähigen und ich irgendwie aus dem Gesamtpaket das meiste kriege, oder?
Absolut. Also ich glaube, um es ganz salopp versuchen, auch bildlich darzustellen, also wenn heute ein neuer Use Case reinkommt aus dem Fachbereich, dann muss ich mich als Use Case Manager / Produktmanager / Portfolio Manager / PO, wie auch immer meine Rolle ist, muss ich mir ja immer entscheiden, baue ich jetzt was Neues oder habe ich schon was ich wiederverwenden kann? Mhm. Und diese Reusability of Assets, das ist quasi eigentlich eine der entscheidendsten Perspektiven von so einem Portfolio-Manager, weil du möchtest eigentlich versuchen, deine bestehenden Assets, egal ob es jetzt Produkte oder Datensätze sind, so weit wie möglich halt wiederzuverwenden, um deren Attraktivität und ja Wiederverwendbarkeit zu erhöhen. Und das heißt, als guter Portfolio-Manager habe ich quasi einen Überblick über all meine Assets, die ich heute habe und gleiche die quasi mit dem Demand ab, der von den Fachbereichen kommt. Und wenn ich das gut mache oder sehr gut mache, dann schaffe ich es quasi ganz, ganz viel Wert auf meine bestehenden Assets zu laden oder zu bringen. Die Tatsache, dass man für jeden Demand immer ein neues Dashboard baut, ist, also ich hatte letzte Woche ein Meeting, da war ein Chief Data Officer im Raum, der hat gesagt, wir haben in unserer Organisation 2000 Dashboards, das sind 1900 Dashboards zu viel. Originalzitat, und ich glaube, das ist die Realität da draußen, dass wir tausende an Assets in den Portfolios haben, die quasi entweder ganz wenig oder gar nicht genutzt werden. Und ein guter Portfolio-Manager schafft es quasi von den 2000 Dashboards auf 100 runterzukommen. Und diese 100 produzieren aber unfassbar viel Wert oder sind sehr gut in der Nutzung für die Kunden und Kundinnen in den Fachbereichen.
Mhm. Ja, das finde ich eine sehr gute Aussage. Sehe ich tatsächlich auch, dass wir so ein bisschen das aufräumen müssen, was wir in den letzten Jahren eben auch mit der ganzen Beschleunigung im Daten- und KI-Bereich aufgebaut haben, dass wir das jetzt alles wieder so ein bisschen aufräumen müssen, strukturieren müssen, um Synergieeffekte zu erzielen. Gleichzeitig kommt dann Gen-AI von links und Agentic AI von rechts und spült uns noch mehr Use Cases ins Portfolio rein oder zumindest Wünsche nach neuen Use Cases. Das macht es dann nicht unbedingt leichter, oder?
Nee, also ich glaube, das macht es sogar unheimlich komplex und kompliziert, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil, ich meine, ich glaube, an Ideen hat es noch nie gemangelt. Ich kenne kein Unternehmen, das nicht eine riesige Liste an Use-Case-Ideen schon mal aufgesetzt hatte. Und da geht eigentlich die Problematik eigentlich schon los, bevor wir überhaupt nach Datenprodukten gehen, ist eigentlich das Use-Case-Portfolio-Management sauber in den Griff zu kriegen. Weil, also, der Klassiker ist doch eigentlich, dass in so einer typischen Datenorganisation kommt ein Use Case eigentlich alle 2-3 Jahre wieder hoch. Also wie oft ich den Fall schon hatte, dass jemand gesagt hat, ja, den Use Case, den haben wir vor 3 Jahren schon mal besprochen, den haben wir vor 3 Jahren schon runter priorisiert, jetzt kommt der wieder hoch. Dass dieses ganze Lifecycle-Management von Use Cases selber ist schon eine Baustelle. Und jetzt kommt Gen-AI und Agentic und spülen da wieder die gleichen Ideen mit neuem Mantel irgendwie rein. Und natürlich gab es viele Use Cases, die haben wir aussortiert, weil sie technisch nicht feasible waren. Weil wir gesagt haben, die Infrastruktur passt nicht oder die Technologie ist noch nicht so weit und jetzt könnten diese Use Cases wieder interessant werden. Aber ich glaube, auf der Feasibility-Achse in unserer Matrix, da verschieben sich die Use Cases sowieso über die Zeit nach einfacher oder nach links. Ich glaube, die spannende Frage ist, welche Use Cases schieben sich eigentlich nach oben auf der Business-Value-Achse? Und da wird es natürlich durch die Anzahl der Use Cases, die jetzt über Gen-AI und Gen-Tech halt reinkommen, halt doppelt und dreifach schwierig, weil da den Business Impact dann immer sauber abzuleiten und das ins Gesamtportfolio zu bringen, das ist schon tricky.
Mhm. Frauke, wie siehst du es denn? Ich meine, als der Gen-AI-Trend losging, haben wir ja auch unseren Use-Case-Kompass damals aufgezogen, eine unheimliche Flut an Ideen auch gehabt. Siehst du, dass das noch immer weitergeht mit neuen Ideen oder hat man im Prinzip irgendwann dann schon mal auch ein Gerüst, was so steht und wo man sagt, das ist jetzt eigentlich das Portfolio? Ja, ich kann jeden Einzelnen mit Technologie vielleicht nochmal beschleunigen, aber an sich sind die Hauptthemen gesetzt und jetzt gilt es einfach mal, die umzusetzen. Wie siehst du so diesen Trade-off zwischen neuen Ideen und dem, was wir die letzten Jahre versucht haben aufzubauen, jetzt auch mal wirklich fertig zu bringen?
Ja, also es ist gerade eine intensive Diskussion in unterschiedlichen Bereichen und meine Perspektive darauf ist ein bisschen, ich glaube, wir haben irgendwie vor 2, 2,5 Jahren angefangen, ein AI-Potenzial zu berechnen und auch Use Cases zu sammeln und ich glaube, das ist immer noch valide. Was eben in der Zwischenzeit ja passiert ist, ist, dass wir viel pilotiert haben, viel versucht haben. Und was wir aber, glaube ich, die letzten 2,5 Jahre, wenn man fairerweise da drauf guckt, noch nicht so geschafft haben und auch nicht so gesehen haben, ist so diese Ende-zu-Ende-Prozessperspektive reinzubringen. Ne? Zu sagen, okay, wie verändert sich wirklich ein Prozess? Wir haben mal zwar so angefangen und gesagt, ne, schauen wir uns doch mal ein Prozessmodell an. Mein Gefühl war immer, dann haben wir einzelne Use Cases aus diesem Prozess implementiert. Aber diese Ende-zu-Ende-Betrachtung, die hat sich entweder noch keiner richtig zugetraut. Vielleicht war sie auch technisch noch nicht möglich, um Nadim nochmal deinen Punkt aufzugreifen, weil jetzt kommt nämlich das Thema von Agentisierung mit rein und wir haben vereinfacht gesprochen jetzt eine Workflow-Automatisierung noch dabei, ne, was das Potenzial, glaube ich, anders aussehen lässt. Und das, da wäre auch so ein bisschen die Perspektive, die von mir jetzt drauf, dass man sagt, naja, wenn wir jetzt mit Unternehmen sprechen, ist es nicht so, dass wir jetzt wieder anfangen sollten, Use Cases nochmal neu zu sammeln, sondern eher noch zu sagen, hey, jetzt bringen wir sie mal auf eine Prozessperspektive und versuchen darin mal konsequent zu arbeiten. Ja? Und ich glaube, das würde das Potenzial deutlich erhöhen und auch ein bisschen die Sichtbarkeit von Themen, ne? Nochmal stärker, weil wenn man es da wirklich mal geschafft hat, diese Prozessketten sich anzuschauen, glaube ich, haben wir da einen ganz anderen Hebel drin als mit einem singulären Use Case.
Also da, also agree. Ich glaube, die einzige Herausforderung, die ich dann anmerken würde, ist, oft sind die Prozesse ja schon nicht klar. Also ich habe letzte Woche auch eine Diskussion zu dem Thema geführt. Also wenn du halt einen schlechten Prozess hast und du schmeißt der AI drauf, dann ist der Prozess danach halt nicht besser. Obwohl es AI ist. Und auch mit Agentic wird der Prozess nicht besser. Ich glaube, wir müssen uns dann schon nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich, und ich will da jetzt nicht in die Theorie abbilden, aber was heißt eigentlich Prozess? Und was heißt Effektivität im Prozess? Und was heißt End-to-End? Und ich glaube, mein Stake ist trotzdem weiterhin, ich betrachte jeden Use Case singulär, ob ich sie jetzt einsammle oder nicht, und ich bewerte jeden Use Case erstmal individuell und aggregiere dann oder summiere dann die Wertbeiträge der einzelnen Use Cases gerne entlang der Prozesskette zusammen. Aber die Warnung, die ich immer wieder ausspreche, ist, jetzt sehen wir halt einen ganzen End-to-End-Prozess und ich möchte da wirklich nicht niemandem zu nahe treten. Ich glaube schon, dass es langfristig das richtige Play ist. Ich frage mich nur manchmal, ob die Organisationen da auch wirklich schon sind. Und das ist, ja.
Das ist ein fairer Punkt, zum Teil sicherlich nicht. Ne? Die Frage ist ja so ein Stück weit, die sich damit einhergibt, wie sieht eigentlich der Prozess der Zukunft aus? Ne? Also sozusagen, ne? Also das ist ja die Frage, die man da durchaus da auch ein bisschen mit diskutieren kann an der Stelle. Und das ist, glaube ich, aber so, ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich gerade aus meinem Gefühl zumindest die AI-Use-Case-Diskussion oder Impact-Diskussion. Ne?
100%. Also da kann ich gar nicht widersprechen, solange der Prozess, oder möchte ich nicht widersprechen, 100% agree. Also wie sieht der Prozess der Zukunft aus und wie muss eigentlich der Prozess verändert werden, damit dann Technologie auch den Prozess wieder ermöglichen kann, weil ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. AI ist eine Technologie und die Technologie enabled den Prozess. Und wenn der Prozess neu definiert werden muss, weil die Technologie so viel Potenzial liefert, dann geht es da einfach los.
Ja, und ich glaube, auch wenn der Prozess vielleicht nicht immer ideal schon ist, trotzdem ist es gut, am Ende sich an dem Prozess irgendwo gedanklich mal festzuhalten bei so einer Lösung. Wir haben halt sehr stark die letzten Jahre mit GenAI irgendwo in, ja, zum Teil in Chatbots gedacht, ja, oder irgendwo in Empfehlungen, die ich jemandem gebe. Das meiste, was wir in einem Unternehmen tun, ist nun mal ein bestimmter Geschäftsablauf und das finde ich so schön an der Agentic-Story, auch wenn es wieder ein bisschen überhyped ist. Jetzt denke ich wieder in Geschäftsabläufen und versuche, die zu lösen, egal welche Technologie unter der Haube irgendwo mit angedockt wird. Also von daher, die Denkweise finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ist vielleicht wieder gerade ein bisschen overhyped. Und auch, was ist jetzt wirklich Agentic? Was ist GenAI? Wie spielt das zusammen? Da ist sicherlich auch noch so ein bisschen Aufklärungsbedarf vonnöten an der einen oder anderen Stelle, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, es drückt das Thema grundsätzlich mal in die richtige Richtung, oder?
Nee, total. Also ich reflektiere gerade auch noch mal kurz zu dem, was gerade gesagt wurde. Wir kriegen eigentlich das beste Feedback immer in unseren Produktdemos, wenn die Leute sagen, die AI unterstützt eigentlich den Workflow super gut. Und das ist eigentlich auch das, was dann in unserer Software oft den Unterschied macht, dass wir halt eine gewisse Empfehlung für den Workflow vorgeben. Der ist fully customizable, der ist anpassbar etc. pp. Aber die AI unterstützt den Workflow und es ist im Kontext des Prozesses angewendet. Und da fühlt sich dann der Nutzer oder die Nutzerin dann auch einfach wohl, dass man an der Stelle, wo es halt einen Schmerz gibt, die AI dann unterstützt. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages genau das, was hier gerade diskutiert wurde, dass man das halt im Prozesskontext denken muss. Und Andreas, auch 100%, wenn du jetzt Agentic AI dann als komplexe Prozesskette dir überlegst, also dafür irgendwelche Beispiele aus dem Markt dir anschaust. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer noch autonomes Fahren irgendwie. Das finde ich trotzdem irgendwie immer noch cool, auch vielleicht aus meiner Geschichte heraus. Das, keine Ahnung, wenn du dir so Dienstleister wie Waymo oder so anschaust in den USA, das ist schon cool. Also das ist schon Hammer, wenn da so ein fahrerloses Fahrzeug dich irgendwie abholt und zum nächsten Meeting bringt. Das ist schon beeindruckend irgendwie.
Ja, und das ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil als du eben autonomes Fahren gesagt hast, habe ich natürlich direkt wieder gedacht an die Sensorik und an Bilderkennung und so weiter. Aber es ist ja eigentlich eine komplette Customer Experience und ein komplettes Geschäftsmodell, was Ende zu Ende durchgedacht ist. Ne? Also von daher, super Beispiel. Ne?
Und wenn wir jetzt schon gerade bei den Use Cases angekommen sind und was das ganze Thema dann auch in Unternehmen bedeutet, müsste Entscheidungen getroffen werden am Ende, wie wir alle wissen. Und da steht ja immer das ganz große Thema der Business Case. Und ich glaube, da haben wir auch alle gemeinsam Erfahrungen mitgesammelt, dass sich sehr, sehr viele Unternehmen und auch offen gestanden wir ja häufig sehr schwer tun, sozusagen das Ganze wirklich zu quantifizieren, richtig zu beurteilen, die richtigen Metriken aufzuzeigen. Ne? Und am Ende ist es nicht trivial. Die Frage ist, wie sind so deine Erfahrungen oder mit welchen Tools oder auch Methodiken hast du da schon gute Erfahrungen machen können?
Ja, also ich glaube, das ist eine der kompliziertesten und auch herausforderndsten Aufgaben im, so nennen wir es mal, Use Case Management, wenn es darum geht, am Ende des Tages das Wertpotenzial abzuschätzen als Methodik. Ich kann das jetzt vor allem natürlich am besten aus unserer Mindful-Perspektive irgendwie bewerten, weil da heißt diese Tätigkeit Value Management. Also das ist eine eigene, sagen wir mal, Disziplin, die wir da auch postulieren im Rahmen von Data Analytics Teams, dass es jemanden gibt, der dieses Value Management macht und jeden einzelnen Use Case, also unser Slogan ist da, jeder einzelne Use Case braucht einen Business Case. Und die Frage ist, wie komme ich da hin und welche Methodiken gibt es dafür? Genau, und wir haben da natürlich echt viel diskutiert intern. Also das ist auch sicherlich das kontroverseste Diskussionsthema hier in der Firma. Und unser Ansatz ist aber eigentlich, dass wir über ganz klassische Wertetreiber und Wertehebel gehen, den jeder Use Case für das Business irgendwie schaffen sollte und versuchen dann auf Basis der Wertetreiber ganz klassisch, wie auch im Business Case Modeling, Annahmen zu schätzen, Baselines abzuleiten und Targets zu definieren und dann halt über den gewissen Conviction Case, sage ich jetzt mal, dann zu diskutieren mit dem Stakeholder, ob er an diesen Case halt glaubt und ob der halt Sinn macht oder nicht. Ich glaube, so ist jetzt mal so ein ganz klassischer Business Case Modeling Ansatz auch zu verstehen. Wir haben in unserem Framework oder in den Methodiken, die wir so verwendet haben, so ganz viel mit Value Trees gearbeitet und irgendwie Leading Lagging KPIs und allem, was so dazugehört. Und wir sind da auch wirklich echt tief gegangen. Also ich glaube, wenn du versuchst, das am Ende in Software zu kippen, ich meine, das ist das, was Delight am Ende halt jetzt teilautomatisiert tut. Jeder Use Case kriegt einen Business Case auf Knopfdruck, dann wird es relativ schnell klar, dass du eigentlich wieder versuchen musst, Komplexität rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt meine gesamte Empfehlung aus jetzt 2,5 Jahren Research in dem Feld Value Management innerhalb von Mindful, dass wir zwei verschiedene Schritte haben in diesem Workflow. Nummer eins ist Wertequalifizierung. Da bestimmen wir quasi den Business Case Wert und versuchen quasi einen Dollarwert abzuschätzen und das andere ist dann Value Measurement. Also was kam denn dann am Ende wirklich raus? Und dieser Value Measurement Schritt, der ist ganz schwierig. Also der muss auch Use Case spezifisch gemacht werden. Da wird auch bei uns in unserem Ansatz aktuell noch manuell strukturiert und dann gemessen und mit Controlling abgestimmt und man checkt da ein und man schaut, wie weit ist man gekommen. Und dieser Measurement Schritt ist unheimlich schwierig. Ich glaube, wo wir aber trotzdem deutlich besser werden können, ist in der Qualification vorne im ersten Schritt. Welchen potenziellen Wertbeitrag kann ein Use Case haben? Weil wir wollen eigentlich mit dem Ziel durchgehen, zu priorisieren. Wir wollen schauen, dass wir die Use Cases identifizieren, die höchsten Wertbeitrag versprechen. Und deswegen glaube ich, dass man in dem Schritt da durchaus simpler vorgehen darf.
Mhm.
Genau. Ich glaube, also ein Halbsatz, da können wir dann noch dazu diskutieren, ist, auch nicht jeder Use Case hat immer einen Euro-Wert. Also ich glaube auch das, man kann nicht jedem Use Case immer einen Euro-Wert geben. Das wäre vermessen, das zu glauben. Sondern man sucht sich halt immer die passendste Leading KPI, die für den Use Case passt. Und das kann auch Einsparungen in Stunden sein. Das kann auch Verbesserungen im Prozess sein, in Prozent. Also ich glaube, das Thema Metriken spielt da auch nochmal eine Riesenrolle an der Stelle.
Ja, es ist, finde ich, auch sozusagen das Thema Value Tracking, ne? Also ein bisschen dieses, du hast ja Measurement, finde ich auch, hat ein bisschen mehr Awareness bekommen jetzt im Verlauf aus meiner Sicht, was ja dafür spricht, dass zumindest sozusagen auch die Anzahl der Use Cases, die umgesetzt werden und so weiter, auch durchaus, ne, auf einem Niveau ist, dass das auch Sinn macht, dass der schon mal eigentlich eine gute Entwicklung ist. Andreas, wie sind deine Erfahrungen an der Stelle mit Business Cases und Berechnungen? Hast du Best Practices, die ähnlich sind, oder hast du nochmal eine andere Perspektive?
Nee, sehr ähnlich wie Nadim letztlich, ne? Also ich glaube, es ist einfach ein kompliziertes und teils auch ein bisschen trockenes Thema, was man mal in der Theorie durchdenken muss, aber dann früher oder später, glaube ich, muss man, wie Nadim sagte, diese Conviction haben, also den Glauben daran und dann starten. Aber ich glaube, dann ist eben dieses Tracking wichtig, eben nicht erst 5 Jahre später dann zu schauen, was hat es gebracht, sondern sehr kontinuierlich zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg und kann ich das, was ich mal angenommen habe, dann irgendwo beweisen, zumindest im Ansatz. Ne? Weil ich glaube, egal wie lange man sich Zeit nimmt für den Business Case, am Ende wird es nie komplett scharf sein. Es geht letztlich darum, dass die Richtung stimmt, dass es sich lohnt, und dann muss man einfach sehr schnell beweisen, wie schnell man auf dieser Journey vorankommt oder nicht. Und ja, wenn es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, als man initial angenommen hat, aber trotzdem zeigen kann, wir machen Schritte in die richtige Richtung, dann ist das meistens trotzdem ein sich lohnender Case. Na, also ich glaube, man darf das Thema auch nicht überkomplizieren am Anfang. Na, und das, was aber natürlich trotzdem hilft, weil ja, man muss am Ende natürlich auch irgendwo mit den Annahmen arbeiten, ist natürlich die Fachexperten aus dem Prozess möglichst frühzeitig dabei haben, mit denen die Annahmen validieren. Natürlich ist das was, wo wir als Berater eben auch immer helfen können, die zu benchmarken und zu sagen, naja, ne, das sind so Industrie-Durchschnitt in der Prozessvorlaufzeit oder ähnliches, ja, das sehen wir woanders. Ist das vielleicht auch bei euch das? Seid ihr ein bisschen besser, ein bisschen schlechter? Also da kann man durchaus ein bisschen challengen. Und dann letztlich aber auch mit dem Controlling nochmal drauf zu schauen. Ja, und ich glaube, das ist für die Akzeptanz der Annahmen dann ganz wichtig, dass das Controlling auch schon vorher, nicht nur am Ende beim Tracking, sondern auch schon vorher in der Abschätzung involviert war, um zu sagen, sind die KPIs denn so definiert, dass sie am Ende auch zu dem passen, was ich sowieso messe? Das macht es einem natürlich deutlich leichter. So, das, was ich jetzt geteilt habe, sind letztlich aber alles irgendwo so kleine Tipps und Tricks. Am Ende bleibt es trotzdem eine relativ komplexe Übung, und ich glaube, da hilft einfach nur ganz offen damit umzugehen und zu sagen, hey, das ist nicht perfekt, aber wir müssen trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen. Lasst uns alle möglichst versuchen, ja, die Annahmen so zu definieren, dass wir damit leben können, aber auch akzeptieren, dass es keine ganz genaue Wissenschaft am Ende ist. Ne?
Ich glaube aber, jetzt können wir die beiden Punkte von vorher und jetzt eigentlich ganz gut zusammenschrauben, weil das ganze Thema auch wieder im Workflow gedacht oder im Prozess gedacht. Oft ist es so, dass in so einem Business Case dann ja quasi eine Dimension der entscheidende Treiber ist und man quasi dann in den Annahmen oft nochmal eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste und eine siebte Annahme mit aufnimmt, die dann eigentlich nur noch ganz wenig Hebel oder ganz wenig Einfluss haben, wenn die eine Annahme oder die eine Wertedimension, wenn die trifft, dann wird der Case erfolgreich sein. Und ich glaube, wenn man die sauber ableitet und mit Controlling, also bin ich 100% bei dir, mit Fachbereichen, mit Controlling, wenn man die sauber einschätzt und einstuft und auch nicht überbewertet, das ist ja auch oft das, was man auch oft sieht, da hat dann Use Case Multimillionen erwarteten Wertbeitrag. Ich glaube, wenn man da auf der einen oder auf den zwei Hauptdimensionen in den Wertetreiberbaum auf die richtigen Annahmen setzt, dann hat man eigentlich schon einen ganz großen Schritt gemacht, und das muss man eben, wie du sagst, so schnell wie möglich irgendwie ableiten und dann auch beweisen können.
Ja, und ich meine, das, was dann natürlich immer nochmal mit reinspielt, aber auch da, glaube ich, muss man es ein Stück weit einfach akzeptieren, ist so dieses Isolieren des Werthebels oder das Isolieren des Effekts meines Use Cases auf eine bestimmte KPI über die Werthebel, die ich modelliert habe. Das ist unglaublich kompliziert, und letztlich möchte, glaube ich, auch kein Geschäft irgendwo ein solches Szenario modellieren, wo man sagt, ich lasse jetzt alle anderen Faktoren, was ich alles so an Transformationsinitiativen laufen habe, an Verbesserungsmaßnahmen, ich blende das mal alles aus, nur um zu zeigen, dass dieser eine Case fliegt. Nein, das wäre totaler Quatsch. Das heißt, ich muss eigentlich von Beginn an sagen, das hier sind die KPIs, die ich beeinflusse. Ich weiß aber auch, es gibt andere Initiativen, die hier laufen, die beeinflussen diese KPI ebenfalls. Lasst uns schauen, dass wir untereinander abgestimmt und voneinander wissen und am Ende sind wir alle gemeinsam erfolgreich. Ja, also jetzt geht es auch nicht darum, ob mein Use Case besser ist als der andere. Lasst uns versuchen, zusammen diese eine KPI nach oben zu bringen. Und wenn wir das schaffen, dann ist auch eigentlich egal, wer jetzt wie viel beigetragen hat. Ne?
Also perfekt, das war eine Diskussion, die letzte Woche auf einer Konferenz in Amsterdam hart diskutiert wurde, ist, was ist denn eigentlich dann die Attribution von Data, wenn du quasi als Supportfunktion den Fachbereich unterstützt? Also wie viel entfällt denn dann eigentlich auf das Datenprodukt, das da geliefert wird, zu dem Gesamterfolg, den der Fachbereich dann möglicherweise hat? Das war, glaube ich, eine der Top-3-Diskussionen letzte Woche, weil wir sind als Datenorganisation typischerweise oft eine Supportfunktion und wir sind ja nur so gut, wie der Fachbereich am Ende performt. Und wenn dann der Fachbereich super erfolgreich ist mit einem Thema und der aber noch 20 andere Maßnahmen gefahren hat, außer noch ein Machine Learning Modell irgendwie oder eine KI mit einzusetzen, wie viel entfällt denn dann wirklich an Erfolgsbeitrag auf das Datenteam und wie viel auf die 20 anderen Maßnahmen? Und ich glaube, die Diskussion, die kann man sich dann eigentlich, genau, die kann man theoretisch führen, aber ich glaube, wenn der Gesamtcase am Ende erfolgreich ist, dann haben alle irgendwie gewonnen.
Jetzt haben wir ein Stück weit über Portfolio-Management gesprochen, jetzt über Business Case und haben ja vorhin auch schon mal so dieses Value-Tracking dann mit reingenommen. Um nochmal die Klammer so ein bisschen drüber zu ziehen, dann Nadim, ja, du plädierst ja jetzt tatsächlich dann auch dafür, dass wir gar nicht so sehr mehr über das Portfolio-Management sprechen, sondern nennst es inzwischen Impact-Management. Magst du uns das nochmal erklären?
Genau, ja, also ich glaube, Portfolio-Management ist eine wichtige Disziplin oder eine wichtige Aufgabe. Die gibt es nicht nur in Data, sondern Portfolio-Management ist einfach grundsätzlich meine Aufgabe von Produktmanagement. Und ich denke aber, die entscheidende Kernkompetenz, um die es dann eigentlich geht, wenn Data Leader ihren Wertbeitrag justifizieren oder erklären sollen, und daher komme ich ja ursprünglich mal jetzt in den letzten 5 Jahren, dann ist es halt über die Diskussion des Impacts. Und ich sage bewusst auch nicht Value Management, weil, wie gesagt, dann laufen wir ganz schnell in diese Diskussion Wertbeitrag, Werttracking, Value Management als Disziplin und die ganze Euro-Diskussion, sondern am Ende muss eine Datenorganisation Impact liefern. Und der Impact kann monetär, non-monetär, quantitativ oder qualitativ erfolgen. Und ich glaube, dass halt anhand von der richtigen Auswahl von Use Cases in deinem Portfolio, mit dem richtigen Portfolio-Management auf deinen Produkten und kompetentem Produktmanagement für Daten- und KI-Produkte, dieser Impact halt gehebelt werden kann oder optimiert und maximiert werden kann. Und das sind eben diese Klammern, die ich halt setze. Impact-Management ist gleich Value-Management plus Use-Case-Management plus Produktmanagement. Und das nochmal geklammert als Portfolio-Management, um dann am Ende des Tages den Wertbeitrag und auch damit zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ja.
Okay, nennen wir es gerne Impact-Management. Das, was mir jetzt gerade im Kopf dazu einfällt, ist, wir haben ja in der Vergangenheit schon auch Chief Digital Officers gesehen in großen Unternehmen, die dann angetreten sind mit einer Ambition, ich liefere innerhalb von 2-3 Jahren zusätzlichen Revenue von x Millionen Euro oder ich spare x Millionen Euro ein über die nächsten x Monate. Ja? Wie stark denkst du auch wieder an solche Szenarien, wenn du jetzt an die Data- und AI-Leader denkst, die irgendwo dann sagen müssen, wie trage ich denn jetzt, also wie erzeuge ich Impact? Ist es dann auch irgendwo ein monetäres Ziel, hinter das man sich committen muss letztlich auch? Oder wie stark glaubst du, kann man sich da aus der Deckung wagen versus sich wieder eher so als Enabler fürs Business sehen?
Ich glaube, das hängt sehr stark vom Typ ab, was man für ein Typ als Data Leader ist. Ich kenne beide Fälle. Ich kenne Data Leaders, die sich sehr stark hinter monetäre Werte stellen und sagen, das ist mein Wertbeitrag fürs Business. Ich kenne Leute, die lassen sich darauf verzielen. Das heißt, die sind da einfach schon sehr weit und sehr bold. Ich kenne Leute, die sagen, hey, im Sinne unserer aktuellen Maturität, unserer Organisation, bin ich einfach aktuell einfach in der Enabler-Position. Und ich baue halt sehr viel Grundlagen auf und ich schaffe überhaupt erstmal analytische Voraussetzungen, dass die ganze Organisation more data-driven, also datengetriebener als solches irgendwie wird und Entscheidungen überhaupt mal datengetrieben trifft. Ich glaube, der Spagat ist da sehr breit. Ich denke aber trotzdem, und ich glaube, das ist der Casus Knactus, warum ich eher bei der ersteren Gruppe bin. Data und AI-Leader werden gefragt werden, was sie mit dem Budget gemacht haben. Und sie müssen sich vielleicht nicht verteidigen, aber erklären. Weil wir sind aktuell in einer Lage, in der jede Investition erklärt werden muss. Und Data und AI fragt sehr viel Investitionen an. Also wenn du dir so CFO-Sheets anschaust und die Costline-Item von Data Analytics im Vergleich zu allen anderen Support-Funktionen anschaust, wenn wir eine Support-Funktion sind, dann ist die, glaube ich, schon relativ hoch. Oder kenne ich zumindest viele CFOs, die da hohe Budgets freigeben dürfen. Und das heißt, man muss seine Investitionen gut erklären können. Und ob du dann für jeden Use Case immer ein Business Case hast, sei mal dahingestellt. Aber wenn du heute noch nicht gefragt wirst, irgendwann wirst du gefragt. So wie wir vor 5 Jahren bei Data Science genauso gefragt wurden bei Machine Learning. Und deswegen empfehle ich, sich damit heute schon auseinanderzusetzen. Und sich diese Frage auch stellen zu lassen. Und ob ich das dann monetär mache oder qualitativ oder so, da muss jeder für sich wissen, womit er sich da ja zufriedenstellen kann oder womit er da zurechtkommt.
So, Nadine, wir haben jetzt ja viele spannende Insights von dir bekommen und alles rund um das Thema KI und deine Perspektive. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal deine persönliche Perspektive und wir stellen ja zum Abschluss immer eine ganz spannende Forecast-Frage. Und da du uns ja schon verraten hast, dass du sehr gerne läufst und die KI auch noch dein Leben bestimmt in allen Dimensionen, ist natürlich die Frage, wann gibt es eine KI, die dich quasi persönlich so optimiert, dass du es schaffst, sagen wir mal, 15 Marathons im Jahr zu laufen?
Okay, ja, 15 ist eine stattliche Zahl. Frage ist, ob es heute schon Leute gibt, die 15 Marathons im Jahr laufen, aber die gibt es ganz sicher. Die Profiathleten tun das regelmäßig. Bis wann ich das kann? Ich glaube wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so tippen, 2037. Das wäre jetzt so mein Tipp von hier aus in 12 Jahren. Wenn ich alle 4 Jahre irgendwie versuche, so 3 bis 4 Marathons im Jahr mehr draufzulegen, dann dürfte ich irgendwann bei 15 sein. Das ist zumindest mal die erste Hochrechnung. Und ja, ich glaube, die KI im Sportbereich ist echt schon weit, um ehrlich zu sein. Also da gibt es schon echt viele Apps, die da relativ viel tun und auf Basis von Tracking-Informationen und Gesundheitsdaten und so weiter und so fort optimale Trainings- und Ernährungspläne bauen. Also wer sich in der Industrie ein bisschen umhört, da gab es auch ganz, 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 ganz spannende Akquisitionen erst vor kurzem. Also Strava hat ja ein echt dickes Ding da gemacht und Runner da gekauft. Also das geht alles in diesen Megatrend Gesundheit und Ernährung. Und die KI ist da eine der essentiellen Technologien, also die da unterstützt. Also da kommt jeden Tag eine neue Trainings-App irgendwie raus. Und ich teste da auch immer mal wieder die eine oder andere, um zu gucken, ob ich da mein Trainingsverhalten irgendwie verbessern und adaptieren darf. Bin aber, und jetzt kommt es eigentlich am Ende, doch beim Mensch geblieben. Und habe einen sehr erfahrenen Lauftrainer als Mensch, der mir mein Training strukturiert und plant. Weil eine Sache hat die KI nicht und das ist die emotionale Erfahrung. Den emotionalen Rat, den man sich dann manchmal von einem Menschen doch nochmal besser holen kann. Deswegen telefoniere ich wirklich sehr, sehr gerne mit meinem Lauftrainer, der auf ganz altmodische, menschliche Art mir jede Woche meinen Laufplan schreibt und ich mit dem dann einfach quatsch über mein Training. Und das fühlt sich doch nochmal ein bisschen anders an, als mit der KI zu labern.
Okay, also wenn die KI eines noch nicht kann, dann dabei helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden und die Laufschuhe anzuziehen, auch wenn es regnet und stürmt. Ja?
So sieht's aus, genau.
Sehr gut. Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg, sowohl mit Mindfuel als natürlich auch dann in deinem Trainingsplan, ja, und dass die Marathons die Saison erfolgreich verlaufen. Ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Hat viel Spaß gemacht. Danke für die Insights, die du geteilt hast, die Methodik, die Frameworks. Und ja, wir sind gespannt, wie es dann weitergeht auf deiner Reise. Alles Gute dabei.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke, Nadim. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in plus minus 2 Monaten wieder mit einem weiteren neuen spannenden Gast, wo wir ähnliche Themen wieder aufgreifen werden und diskutieren. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, viel Sonnenschein und bleibt uns treu. Bis bald.
Macht's gut. Ciao.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleer von Gellekom und Andreas Odenkirchen.